Radio Ravnica Folge 221, heute mit den Themen B&R Announcement vom 4.12.2023. Was hat sich verändert? Dann haben wir ein ganz neues Magic the Gathering Arena Format namens Timeless. Und zu guter Letzt werden wir noch ein bisschen über Commander 2023 sprechen. Wie hat sich das über das Jahr verteilt? Das Lieblingsformat der Magic-Spieler. Wenn wir da noch Zeit haben, etwas Ask Us Anything. Aber bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis. Viele von euch haben es vielleicht schon gelesen auf den Social-Media-Kanälen von Marc, dass er momentan eine kleine Content-Pause macht. Das betrifft eben auch Radio Ravnica. An dieser Stelle natürlich Marc, wenn du sie siehst, gute Besserung an dich. Ruh dich gut aus und alles Beste nur an dich. Aber in der Zwischenzeit haben wir einen Gast dabei, und zwar den Tobi. Wie geht's dir?
Hi, grüß dich, Robin. Ja, mir geht's ganz gut. Schöne Grüße an die Radio Ravnica Community.
Ja,
richtig cool.
Freut mich sehr, dass du da sein kannst. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, woher kennt man dich denn? Wo liegen deine Stärken in Magic und seit wann bist du denn so dabei?
Also für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Tobias. Ich mache seit 2020 ungefähr den YouTube-Kanal Elder Demon Highlander. Und ja, wie der Name schon verraten lässt, geht's da komplett um Commander-Content. Und ja, mich kennt man wahrscheinlich daher, dass ich immer Deck-Tags mache zu den aktuellen Commandern aus der Spoiler-Season. Da bin ich immer relativ schnell mit am Start und stelle dann die entsprechenden Commander vor und Karten, die man dazu spielen kann. Und seit einem Jahr gibt es auf unserem Kanal die Underworld Championship. Das ist ein ziemlich cooles Commander-Gameplay-Format, wo jeder von euch mal reingucken oder reinschalten sollte. Da spielen wir nämlich ein Match Commander und das wird von mir und dem lieben Steffen zusammen moderiert. Und ich sitze auch gerade zufällig in dem Studio von Underworld Championship. Hier haben wir einen Greenscreen, den Robin natürlich auch ziemlich gut heute nutzen kann.
Ja, yes, das auf jeden Fall. Und ich glaube, Marc war ja auch schon bei euch in dem Studio.
Ne? Marc war sogar in der allerersten Folge dabei.
Sehr cool.
An dieser Stelle
cool.
Auch nochmal schöne Grüße raus an Marc und gute Besserung an dich. Ja, ja. Die erste Folge war Marc dabei. Da hat er leider nicht ganz so viel reißen können. Da hat er ein Reanimator-Deck gespielt und hat das Deck, glaube ich, von seinem Freund bekommen, der an unserem Event-Drehtag dabei war. Ja. Und für alle, die mal Marc sehen wollen, wie er Commander spielt, das könnt ihr bei mir auf dem Kanal nachholen.
Auf jeden Fall. Schaut da gerne rein. Und Thema deine Decktags. Wir haben uns, glaube ich, war es das erste Mal, wo wir uns in Person getroffen haben in Barcelona auf der MagicCon? Mhm.
Ja, genau.
Und du warst so verrückt, du hast während die Previews auf der Bühne in der MagicCon in Barcelona waren, hast dich danach, bist du ins Hotel gegangen und hast dann noch im Hotelzimmer quasi ein Decktag gemacht. So, ich glaube, war es Wilds of Eldraine, Legendary Creature?
Nee, wir saßen sogar beide zufällig nebeneinander in der Vorstellung der Doctor Who-Karten. Und da wurde eine Doctor Who-Karte vorgestellt, zu der ich abends noch eine Decktag gemacht habe.
Ja,
das war schon ziemlich witzig, ja.
Also
da bin ich am nächsten Tag auf die Convention gekommen und da hast du, glaube ich, sogar schon gesagt, was, ist schon ein Video?
Ja, ich habe es dann bei mir im Abo-Feed gesehen und dachte so, was zum Teufel, wann hast du das gemacht? Voraufgezeichnet kann es ja gar nicht sein und crazy auf jeden Fall. Also wenn ihr auf Commander steht, schaut auf jeden Fall beim Tobi vorbei auf Elder Demon Highlander. Aber bevor wir einsteigen, ein ganz kurzer Hinweis, dass auch diese Woche gefuelt ist von Holy mit diesem wunderbaren neuen Shaker, den ich aus dem Holy Adventskalender habe. Sehr gut, denn man kann nicht durchgucken. Das heißt, ihr könnt nicht kommentieren, wenn ich meinen Holy Shake mal wieder nicht ordentlich geshakt habe und unten so Ablagerungen sind. Aber Holy ist natürlich der Eistee bzw. der Energy Drink ohne Bullshit. Und ihr könnt auf weareholy.com/radioravnica euch alles anschauen, was wir bei Holy so haben und eben noch was sparen bei den mit den Codes Ravnica10 für 10% und Ravnica5 für 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns, Radio Ravnica, eben auch noch indirekt dabei. Das heißt, wenn ihr das mal ausprobieren wollt oder ihr es schon ausprobiert habt und ihr wollt mehr, Ravnica10 für 10% und Ravnica5 für 5 Euro auf den Ersteinkauf. Und dann würde ich sagen, springen wir doch mal an erste Thema. Und zwar die B&R-Ankündigung vom 4.12.2023. Wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen. Sie haben angekündigt, dass sich was in Pioneer und Modern ändern wird. Überraschenderweise dazugekommen ist Pauper. Aber wir haben ein paar sehr, sehr spannende Änderungen, wie ich finde. Und sie haben sich ein bisschen mehr getraut, als ich ursprünglich gedacht hätte. Fangen wir mal an mit Pioneer. Und zwar einmal haben wir da jetzt Khan the Great Creator gebannt. Endlich. Ich bin seit gefühlt 6 Monaten dabei, dafür eine Kampagne zu starten, um ihn zu bannen, weil ich finde, das Design von dieser Karte ist fürchterlich. Dann haben wir noch eine recht neue Karte, Geological Appraiser aus Ixalan. Und spannend in Pioneer, Smuggler's Copter ist entbannt. Modern, um einmal alle Bannings durchzugehen. Wir haben dort den Bann von Fury, den ersten der Evoke Elementals, der gebannt wurde. Und Up the Beanstalk, der 2-Mana-Enchantment, der einem eine Karte zieht, wenn man CMC 5 oder mehr Spells castet. In Explorer natürlich ebenfalls Khan und Geological Appraiser gebannt. Hier interessanterweise Smuggler's Copter nicht entbannt. Und in Pauper zu guter Letzt haben wir noch den Monastery Swift Spear, der ja mit Commander Masters gedownshiftet wurde, auch in diesem Format gebannt. Erstmal eine Frage an dich. Hast du irgendwie Erfahrung mit einem dieser Formate oder hast du die Bannings und die Diskussion davor so ein bisschen verfolgt?
Also ich muss ehrlich gestehen, als Commander-Spieler verfolge ich die Bannings und Restrictions nicht, die Wizard of the Coast unbedingt postet. Allerdings kriegt man das natürlich auch mal wieder mit auf den ganzen Social-Media-Kanälen sämtlicher anderer Content-Creator, denen man so folgt. Modern habe ich das letzte Mal gespielt auf der Magic-Con in Barcelona. Da war ich bei dem Stand von Ultimate Guard und dann konnte man gab es einen 2-Stunden-Slot, wo man gegen mich zocken konnte. Und da habe ich zufällig Rakdos Scam gezockt. Und deshalb fühle ich gerade den Fury-Ban so ein bisschen mit. Wobei ich, um ehrlich zu sein, nicht ganz verstehe, warum sie es getan haben. Aber das ist natürlich mein naives Commander-Herz, was hier gerade steckt und sich denkt, warum muss so eine Karte gebannt werden?
Genau, sie haben es unten in den Erklärungen tatsächlich diesmal sehr schön ausgeführt, wie ich finde. Ja. Man kann sich wirklich einiges über die Insights eben angucken. Und gerade Modern, man hatte bei den letzten Ankündigungen, wo gesagt wurde, es wurde nichts gebannt, so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es einfach, ja, dass sie Modern einfach so ein bisschen, in Anführungszeichen, mal ignorieren und die ganzen Probleme einfach nicht sehen. Und das Deck, was du eben schon meintest, Rakdos Scam, ist eben so eins, was mittlerweile in manchen Turnieren, beziehungsweise wenn man, je nachdem, wie man den Zeitraum eingrenzt, halt bis zu 30-40% Anwesenheit in einem Turnier eben dann hat. Mhm. Und eben Fury selbst unterdrückt halt so viele Kreaturendecks. Also mit den Evoke Elementals und halt eben diesen starken Removal-Kreaturen sind quasi Sachen wie Humans, wie Spirits, wie Elfen, mit diesen ganzen klassischen Kreaturenfalle einfach weggelaufen, weil ein Fury, den man for free durch Evoke casten kann, kann man halt einen ganzen Sport wipen, wenn jede Kreatur nur ein Toughness hat. Und das hat einfach dafür gesorgt, dass es im Endeffekt nur noch Cascade-Decks gibt, Rakdos Scam und halt Evoke Elemental beziehungsweise Up the Beanstalk-Decks. Und das war einfach keine schöne Geschichte. Ich habe lustigerweise letzte Woche noch mit jemandem gesprochen, der sehr investiert in Modern ist. Und er meinte, also er ist jemand wirklich, der seit 10+ Jahren fast jede Woche Modern spielt. Ach, und der sagte auch selbst, momentan ist es wirklich echt ganz schlimm. Und ich glaube, dass sie Fury wirklich gebannt haben, ist schon ein Schritt in die wirklich richtige Richtung. Up the Beanstalk tackelt halt so ein bisschen das Elemental-Deck, was halt quasi um Omnath, Locus of Creation quasi gebaut ist. Das spielt ja noch mehr dieser Evoke-Elementals. Und da wird's halt richtig lächerlich, wenn man einen Up the Beanstalk gespielt hat, dann Evoke-Elemental eben for free castet und dann noch Karten zieht. Und das ist also diese Force-of-Will-Kosten quasi komplett umgangen und noch eine Karte draufgezogen. Das ist so ein bisschen absolut.
Also Up the Beanstalk, muss ich sagen, ist auch eine extrem starke Karte. Wir hatten das auch in der letzten Folge Underworld Championship, da hat Till diese Karte ausgespielt. Yeah. Und in Kombination, also ist jetzt natürlich aus dem Commander-Erfahrung, die ich gerade berichte, aber da hat er auch mit dem neuen Dino-Commander quasi eine andere Karte discovered. Mm. Und das ging nur noch so mit Card Draw um sich her. Also das war enorm, obwohl es in Commander ja deutlich mehr Verzauberungen gibt, die in Grün auch Karten ziehen lassen, wenn Kreaturen das Spielfeld betreten lassen. Aber Up the Beanstalk hat da in dem einen Match auch schon ziemlich viel gerissen. Und das kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen, ja.
Absolut, absolut. Also in gewisser Weise, was ich zu den Modern-Bannen bisher gehört habe, sind zwei Richtungen. Und zwar einmal so dieses, das geht schon in eine richtige Richtung. Aber dann noch eine viel lautere Stimme, was natürlich im Internet sind natürlich die kritischen Stimmen, aber die lauteren, die sagen, es hat halt nicht gereicht. Gerade sowas wie Orcish Bowmaster, The One Ring und selbst die anderen Evoke Elementals, das sind halt alles so Sachen, wo man, oder auch Grief, halt, ich glaube, Grief ist so, dass das größte Problem auch aus dem Scam-Deck einfach doppelt und dreifach gethoughtseized werden an Turn 1. Macht, glaube ich, in keinem Deck Spaß. Und das hat, glaube ich, viele Leute eben dazu geführt, dass man sagt, okay, da hätte man Fury und Grief bannen sollen. Ich weiß nicht, hast du Erfahrungen mit Grief? Findest du ihn schlimmer als Fury? Oder glaubst du?
Ich kann das aus der Modern-Brille nicht so gut beurteilen. Wobei ich finde, in einem 1-gegen-1-Match ist Handkarten-Hate eigentlich sieht man viel zu selten. Deshalb finde ich das gar nicht so schlimm. Oder finde ich das aus meiner Brille, aus meiner Perspektive gerade ziemlich cool, dass sie den nicht gebannt haben. Hm. Aber ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel das Deck Rakdos Scam, dadurch, dass sie Fury gebannt haben, generell so unattraktiv wird, dass man Grief gar nicht mehr bannen muss. Ja. Weil wie du schon sagtest, die böse Karte in dem Deck quasi schon gebannt wurde.
Ja. Und halt, was da auch noch viel kommt, ist halt gerade Richtung Cascade. Also ja. Im Endeffekt, wie das Cascade-Deck halt eben funktioniert, man hat halt sowas wie Crushing Footfalls oder Living End, versucht das halt so ein bisschen abzusetten und hat dann im Endeffekt 2-3 Mana Cascade-Spells. Einmal der Ghoul-Spell, der allen Kreaturen +1/+0 und Haste gibt, mit Cascade, dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber im Artwork sind lila Männchen zu sehen. Und Shardless Agent, den kenne ich noch. Und im Endeffekt spielst du einen von diesen beiden und hast dann entweder Crashing Footfalls, 2 3/3er Rhinos, die dann for free quasi drin sind. Oder halt im Thema vom Living End hast du vorher deinen Friedhof gefüllt mit halt eben Cyclern und dann kriegst du quasi alle wieder. Das ist halt auch was, jetzt gerade auch vielleicht mit dem Hintergrund von Pioneer, dass da Discover eben so eine starke Mechanik jetzt neu dazugekommen ist, kann ich mir auch vorstellen, dass viele Modern-Spieler auch gerade einfach nicht mehr Lust haben auf Cascade-Decks und dass es halt immer wieder Cascade, also in irgendwelche Endgame-Threads quasi reinkaskadet wird und man eigentlich schon weiß, okay, diese unrelated Card, dieser 3-Mana-Cascader, der gewinnt jetzt hier ganz alleine das Spiel. Ich weiß nicht, wie ist deine Meinung zu viel Value von so Cascade-Discover-Mechanik?
Ich finde es als Commander-Spieler geil, muss ich ehrlich gestehen. Ich finde es immer problematisch in 1-gegen-1-Formaten, wenn man da nichts gegen machen kann. Also wie du schon sagtest, wenn das Ganze dann mal anfängt und wirklich dann das Spiel beendet, ohne dass großartig Möglichkeiten sind, das Spiel noch zu reißen oder ein spannendes Spiel auch zu sehen, dann finde ich, wird's problematisch und wenn der Spielspaß darunter leidet. Ja. Was ich dich allerdings fragen wollte, also als umgekehrte Frage vom Gast an den Host, findest du es nicht auffällig, dass die Herr-der-Ringe-Karten nicht gebannt wurden? Also, dass der Ringe und Orcish Bowmaster quasi verschont wurden aus den Bannings?
Ja, also ich meine, sie sprechen ein bisschen über diese Thematik. Sie geben hier halt eben einen Grund an, dass halt Orcish Bowmaster und The One Ring nicht so stark präsent seien wie halt so Fury. Und rein von den Prozenten her stimmt das auch. Wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen die Spielrates eben gesehen und Fury war locker ganz weit oben. Aber fairerweise war Orcish Bowmaster mit knapp 40% oder 30% in allen Decks halt auch nicht deutlich weiter hinten. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch eine wirtschaftliche Komponente hinter ist, weil sie haben gerade erst die Holiday-Sets released, die neuen Collector-Booster dahinter. Und ja, sie sind halt auch immer noch heiß begehrt. So. Also gerade die Omnath-Piles, die Money-Piles, die spielen halt One Ring als quasi Fog-Effekt mit zieht dir 3 Karten innerhalb von 2 Zügen. Das, ja, sie argumentieren es ein bisschen, dass es halt immer noch auf der Liste quasi von denen ist. Aber auch gerade, dass alle Decks, die diese Karten spielen, jetzt gerade durch Fury auch ein bisschen geschwächt worden sind. Und man wollte nicht die komplette Grundlage quasi wegziehen. Man hat zum Beispiel gesagt, halt, Rakdos Scam, ihr verliert jetzt Fury, ihr braucht jetzt nicht noch Orcish Bowmaster zu verlieren. Und dasselbe halt mit derselben Begründung halt auch vor Color Omnath, wo man gesagt hat, okay, klar, ihr verliert hier sogar 2 Parts, aber The One Ring wollen wir euch noch nicht nehmen. Ob das so ein bisschen getrieben wurde von, wir wollen vielleicht noch ein bisschen mehr Herr der Ringe verkaufen.
Ja,
das,
definitiv.
Hängt da, glaube ich, schon mit dazu. Aber zumindest haben sie es jetzt hier im Artikel nicht weiter erwähnt. So.
Ja, ich glaube, also so wie du schon sagtest, dass dieses Herr der Ringe Holiday Set jetzt noch rauskommt, spielt, glaube ich, eine große Rolle, dass diese Karten nicht gebannt wurden. Vor allem ist, glaube ich, auch jetzt den einen Ring zu bannen, Also ich habe das Gefühl, der eine Ring ist so die ikonische Karte momentan in Magic, weil natürlich auch der eine Ring mit der jetzt an Post Malone verkauft wurde. Das treibt, glaube ich, auch so ein bisschen die ganzen Unterhaltungen und so weiter. Und die Karte möchte man, glaube ich, auch einfach nicht bannen.
Ja, das stimmt schon. Aber wir können ja mal weitergehen zu Pioneer, meinem persönlichen Lieblingsformat. Mhm. Und ich habe es eben schon im Intro gesagt, Khan, the Great Creator, ist gebannt. Das freut mich tatsächlich sehr. Wobei ich wirklich sagen muss, dass ich darüber sehr verwundert bin. Denn das Deck, was halt Khan spielt, ist Mono Green Nykthos Ramp Deck. Mhm. Das ist gar nicht mehr so heiß gefragt aktuell. Also es ist wirklich mehr so ein Ding, das erklären sie auch in ihrem Artikel ganz gut, dass halt Khan the Great Creator allgemein andere Strategien zurückhält. Hauptsächlich eben Artefakt-Synergien. Es gab am Anfang von Pioneer eben ein Scissors-Deck, ein Soul-Artefakt-Deck, was quasi versucht, Turn 1 irgendein Tormon-Script oder Ornithopter zu spielen, dann Enchant Artifacts drauf zu casten und dann damit anzugreifen. Khan the Great Creator durch seinen Artefakt-Hate und halt eben Umgang, dass er eben Artefakte nicht aktivieren lässt, hat halt verschiedene Strategien immer weiter zurückgetrieben. Und wie gesagt, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich finde Khans Activated Abilities of Artifact Your Opponent's Control Can't Be Activated Satz. Plus, er hat halt eben noch ein komplettes Wishboard mit drin, wo man quasi sagen kann, hey, du hast sein Sideboard mit 13 sehr individuell ausgesuchten Karten für jede Situation bereit. Dein Schweizer Taschenmesser ist Turn 4 oder im Falle von Mono Green Devotion Turn 3 einfach immer da. Man kann immer sofort casten, was man eben braucht. Das ist zu stark und mich hat's gewundert, ehrlich gesagt, dass es so lange überhaupt dauert. Ich hätte es ja schon nach Brothers War irgendwie schon als Bann gesehen. Aber ja, ich meine, hast du schon Erfahrungen mit Khan the Great Creator auch in Commander gemacht? Ist das auch so ein Hate-Piece gegen Artefakt-Decks?
Definitiv. Ich hatte ja eben in unserem Vorgespräch schon erzählt, dass ich einmal das Vergnügen hatte, gegen Kai Budde zu zocken. Mhm. Und in Historic Brawl. Und da war es so, dass ich auch die Incubate-Token auf dem Spielfeld liegen hatte und Kai Budde dann mit Khan the Great Creator aufspielte. Und dann eigentlich verhinderte, dass ich diese Incubate-Token halt auch zünden konnte. Und ich habe das Spiel trotzdem noch reißen können, komischerweise. Mhm. Und habe mich sehr darüber gefreut. Aber ich habe mich auch sehr darüber geärgert. Ich finde allerdings, die Fähigkeit, dass Artefakte nicht mehr aktiviert werden können, gar nicht so schlimm wie du gerade. Aber ich muss auch gestehen, ich zocke kein Pioneer. Ich weiß nicht, in welchem Umfang das da vielleicht noch mal viel ausmacht. Tatsächlich finde ich viel extremer die Möglichkeit, sein Sideboard quasi darauf auszulegen, dass man dort alle möglichen Lösungen drinstecken, Optionen reinstecken kann, um das Spiel halt zu machen. Und das macht das Ganze halt zu einem sehr, sehr unsymmetrischen Effekt. Also zum einen, Khan hilft dir, dass deine Gegner nichts mehr machen können oder sie die Artefakte nicht aktivieren können. Zur anderen Seite kriegst du einen Bonus. Und das ist eigentlich ein Effekt, den wir nur bei den Phyrexianern gesehen haben, bei den ganzen Elish Norns und so weiter, die so etwas haben und dann definitiv nicht so stark. Ich glaube, die Kombination aus diesen beiden Sachen ist das, was Khan the Great Creator einfach so unfair macht.
Eben, und halt auch ne, gefühlte Downsides, wie sowas, ich glaube, The Stone Brain war aus dem Brothers War Set, was quasi sich aktivieren lässt und du kannst aus dem gegnerischen Deck alle Karten eines Namens rausexilen direkt. Mhm. Und die Downside war damit begründet, dass du es auch garantiert nur einmal machen kannst, dass du diese Karte eben exilst. Aber jetzt sagt Khan the Great Creator, du kannst dir eine Karte your own outside the game or in exile, kannst du dir die auch wiederholen. Und das sag mal, also zu den Hochzeiten hat halt das Nykthos-Deck damit eben gewonnen, um halt immer wieder Pieces oder relevante Hate-Pieces aus dem Sideboard vom Gegner eben, die reingekommen sind in Game 2 und 3, eben raus zu exilen. Und irgendwann hat man Stonebrain 2-3-mal aktiviert und dann ist halt komplett vorbei. Und das ist halt, ich finde, Khans Probleme sind sehr variiert und sehr viele. Zum einen, ich weiß auch, dass dieses Artefakt-Aktivierungsthema ist nicht das größte Problem davon. Mhm. Was du halt meinst, das Wishboard ist ein Problem. Mhm. Aber halt auch eben diese Downside-Aushebeln von sehr, sehr starken Effekten. Es gibt auch einen Wrath-Effekt, der sich dann exilt auf dem Artefakt. Ach, krass. Und okay. Allgemein ist es halt einfach, keine gut designte Karte. Es ist eine sehr broken Karte. Auch wenn das Mono Green Devotion wahrscheinlich jetzt für alle Zeiten gilt. Ich weiß nicht, wie relevant das noch sein wird, weil auch Khan, muss man dazu sagen, auch noch Teil einer Infinite Combo war mit dem Schleier von Liliana, der quasi Planeswalker-Fähigkeiten quasi mehrfach aktivieren lässt. Und dann kannst du quasi Artefakte cyclen, weil sie die Combo zu erklären ist sehr schwer, aber ja, es hat diesen eine modale Karte, die auf der Frontseite ein Artefakt ist, auf der Rückseite eine Sorcery, und du kannst quasi die Sorcery immer wieder casten, und dadurch, dass es aber an der Frontseite eben ein Artefakt ist aus dem Exile, kannst du die quasi dir trotzdem immer wieder reinholen, obwohl die Sorcery sagt Exile Discard.
Und verrückt.
Es gibt wirklich so Loopholes, womit das Deck halt auch gewonnen hat gegen eben Control-Decks, die dann alles andere quasi beantwortet haben. Und ich bin froh, dass Khan weg ist. Das ist keine schöne Karte für Pioneer und Explorer. Wo ich tatsächlich argumentieren würde, ob das eine gute Entscheidung war, jetzt schon zu bannen, ist Geological Appraiser. Ja. 4 Mana, 3/2, wenn er ins Spielfeld kommt, discovered er für 3. Das heißt quasi wie Bloodbraid Elf. Es wird halt cascaded, also die Karten aufgedeckt, bis man einen Spell mit Mana Value 3 oder weniger hat. Meistens hat das Deck halt eben damit funktioniert, dass man eben ein Kopiereffekt gefunden hat. Also ein Spark Double, ein Glasspool Mimic oder sonstige Sachen. Wobei man dann quasi reinkaskadet, weil man die dann durch Discover for Free gecastet hat, kann man den Geological Appraiser damit kopieren und nochmal kaskaden und hat quasi eine endlos Schleife an Value, den man sich quasi da rausholen kann. Ich persönlich fand die Combo jetzt nicht so schlimm. Ich habe sie ehrlicherweise in Pioneer selbst noch nicht gespielt, aber so ein bisschen in Explorer die letzten Tage, damit ich das mal so ein bisschen nachvollziehen konnte, worüber alle so reden. Und im Endeffekt kannst du das Deck komplett aushebeln, wenn du dir Instant Speed Removal offen hältst, für den Zug, womit du rechnest, wenn quasi discovered wird. Weil was dann passiert ist, so Geological Appraiser wird ausgespielt, es wird discovered auf einen Glasspool Mimic oder einen Kopiereffekt. Dann, wenn der Kopiereffekt quasi auf dem Stack liegt, kannst du den Geological Appraiser einfach zerstören. Glasspool Mimic kommt rein, findet nichts zum Kopieren und wird auch automatisch zerstört. Combo vorbei. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen was, wo ich mir nicht sicher bin, ob da vielleicht der Hate-Zug ein bisschen zu laut war. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass diese Art von Decks für Pioneer auf jeden Fall nicht gesund ist. Also Leute und Decks müssen sich, oder Leute im Deckbau müssen sich sehr darauf vorbereiten. Es muss dieser Instant Speed Removal im Deck oder im Sideboard ausreichend vorhanden sein, damit man eben intervenieren kann. Und ich kann nachvollziehen, dass sie hier gebannt worden sind. Und ähnlich wie mit den Cascade-Decks in Modern. Ich glaube, die Leute haben auch einfach die Schnauze voll von quasi gewonnen durch Deckbuilding-Restriktionen, weil das Deck natürlich auch so aufgebaut ist mit Dual-Karten, dass keine andere Mana-Value, also sie können nur in einen Kopierer rein kaskaden sozusagen.
Ja, wobei ich muss sagen, mir gefällt sowas. Wenn Leute sich Gedanken machen darüber, wie sie zwingend eine Strategie auch umsetzen können, also wie du schon sagtest, dass man beim Deckbau explizit darauf achtet, dass man nur in gewisse Karten reinkaskadet, finde ich so enorm klug und das gefällt mir. Deshalb finde ich, sollte es eigentlich belohnt werden, wenn Leute sich so coole Sachen ausdenken. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn du sagst, so das passt beim Spielen oder macht beim Spielen keinen Spaß mehr. Was mich gewundert hat bei der Karte, also bei Geological Appraiser, war, dass es eigentlich eine funktionale Kopie von Bloodbraid Elf ist. Yeah. Klar, also hier steht jetzt Discover drauf und er ist nicht grün, aber eigentlich ist er von den Werten her, glaube ich. Ah nee, er hat auch keine Eile.
Er hat keine Eile, genau.
Aber das macht ja eigentlich nicht so viel jetzt aus bei der Karte. Und beim Bloodbraid Elf habe ich solche Diskussionen noch nie mitbekommen, obwohl er ja eigentlich auch für 3 cascadet, weil er 4 Mana Value hat. Also Discover 3 und so weiter ist ja, glaube ich, dann ist gleich, oder? Oder vertue ich mich da gerade? Cascade 3 und Discover 3 wären dasselbe, oder?
Ja, quasi. Also bei Discover hast du die Option, halt anstatt die Karte zu casten, sie auf die Hand zu nehmen.
Okay.
Das ist quasi so eine kleine Upside sogar noch darüber. Mhm. Aber ja, es ist quasi ein funktioneller Reprint, auch mit denselben Deadline, halt ohne Eile und halt in Mono Red. Tatsächlich, ich habe den mal probiert in meinem Rakdos Midrange Deck in Pioneer. Sowohl also halt hauptsächlich auf Arena und dann halt Explorer logischerweise. Aber ich fand's halt einfach nett. Also ich habe den quasi in Anführungszeichen fair gespielt, wo ich einfach, oh, ich bin in ein Fable of the Mirrorbreaker reinkaskadet oder hier ein Removal Spell von Top of the Library. Und das Gute ist halt da bei Discovery, wenn du den dann gerade nicht casten kannst, nimmst ihn auf die Hand und bist quasi auch wieder ready. Und mit dem Midrange-Deck willst du ja immer deine Antworten quasi da haben.
Ja.
Und deswegen bin ich ein bisschen sad, dass sie ihn gebannt haben, vor allen Dingen, weil sie die, ich sag mal, in Anführungszeichen schlimmeren Kombokarten, Trumpeting, Carnosaur und Quintorius Kant, halt eben drin gelassen haben, aber auch da mit der Begründung, dass sie das Deck nicht komplett wegaxen wollen. Sie wollen halt nur Geological Appraiser bannen, weil es ist der günstige Discoverer für drei. Also es gibt Karten, die discovern für weniger, auch für günstigere Mana-Value. Aber Geological Appraiser ist quasi das Schnellste, was du haben kannst mit Mana-Acceleration, dass du Turn 3 discovern kannst. Und wenn dann halt niemand vorbereitet ist, ist das Spiel vorbei.
Ah, okay.
Das ist quasi so ein bisschen die Hauptbegründung. Und Trumpeting Carnosaur ist halt 6 Mana, discovered für 5. Den kannst du halt noch für 3 Mana quasi channeln, um 3 Schaden zu einer Kreatur oder Planeswalker zu machen. Und Quintorius, das ist halt dann der absolute Combo-Kill, weil der quasi für von sich aus, sobald du eine Karte vom Exile castest, eben 2 Schaden macht und du 2 Leben bekommst. Das heißt, du kannst Quintorius mit Spark Double oder anderen Effekten selbst kopieren und hast dann diesen, wenn du endlos discoverst, quasi diesen Drain-Effekt mit drin und gewinnst quasi mit dem Elefanten selbst.
Ach, krass.
Was halt bei dem anderen Deck nicht so der Fall ist. Da brauchst du halt Eldritch Evolution und ja, es wird ein Deck wahrscheinlich bleiben. Es wird wahrscheinlich auch immer noch ein sehr starkes Deck bleiben. Und ich bin gespannt, ob sie noch mal zurückgehen müssen und sagen müssen, hey, es hat nicht gereicht, Quintorius muss auch noch gebannt werden. Aber vielleicht sagen sie auch irgendwann, dass Geological Appraiser wieder entbannt werden kann, so wie sie es jetzt mit Smuggler's Copter gemacht haben. 2 Mana, 3/3 Vehikel mit Flying und Crew 1. Und immer, wenn er angreift oder blockt, kann man eine Karte ziehen und muss dann eine Karte abwerfen. Der Looter-Scooter, wie man ihn auch gerne nennt. hast du mit ihm schon gespielt? Und wie sind deine Erfahrungen mit Smuggler's Copter?
Um ehrlich zu sein, habe ich mit dem noch nicht gespielt, weil Fahrzeuge nicht so mein bevorzugter Artefakt-Typ ist. Mhm. Also ich finde generell cool, dass sie ein Fahrzeug als Artefakt darstellen, das man auch bemannen kann, wie es ja auf Deutsch heißt. Nicht Crew, sondern bemannen, indem man selbst Kreaturen quasi da reinsteckt, um damit anzugreifen. Das finde ich eigentlich eine witzige Sache. Ich muss allerdings gestehen, mir ist das zu anstrengend, ein Deck darum aufzubauen, um mir Gedanken zu machen, welche Kreaturen können da rein, die auch natürlich getappt werden möchten. Das ist mir immer bisher zu kompliziert gewesen. Oder zu anstrengend, neben den ganzen anderen Decks, die man natürlich immer so gerne bauen möchte. Deshalb habe ich mit Fahrzeugen, um ehrlich zu sein, keine Erfahrung gemacht. Aber warum ist die überhaupt gebannt worden? Ich meine, eine Karte zu ziehen, um einmal pro Zug, wenn ich es richtig verstehe, nämlich wenn sie angreift oder blockt, finde ich jetzt nicht ultra stark.
Also sie wurde tatsächlich im Dezember 2019 gebannt, was sie halt hier im Artikel auch schreiben. Das war damals die Phase, wo sie quasi Pioneer fein geschliffen haben innerhalb von wenigen Monaten, wo es wöchentliche Bannings gab, wo sie wirklich gesagt haben, okay, das Einzige, was wir in Pioneer bannen, sind die Fetchlands, weil wir wollen eine Abgrenzung haben zu Modern. Und jetzt quasi go nuts. Wir gucken, was sind die schlimmsten Decks, die ihr bauen könnt, bannen daraus Sachen, dann wird wieder geguckt, wie stark ist das Format, bannen dann wieder weg, bis man quasi ein gutes, midrangiges Format hat, was halt quasi der Identität so dazugehört. Und Smuggler's Copter ist, ich würde sagen, der günstigste, das günstigste Vehikel, was immer noch äußerst stark ist. Denn man kann es halt quasi, dadurch, dass es farblos ist, in jedem Kreaturendeck spielen. Und fast jede, also nee, de facto jede Kreatur, die auch nur einen Schadenspunkt machen kann oder eine Power hat, kann dieses Ding crewen. Und du abwertest quasi eine Ein-Damage-Kreatur zu einer 3-Damage-Kreatur, die noch fliegt und dir eben noch Karten zieht, beziehungsweise diese Card-Selection gibt. Und ich glaube, damals, als es gebannt wurde, war das ein fester Teil von Mono Black Aggro, was halt eben Thoughtseize oder Fatal Push Turn 1 gespielt hat, Turn 2 eben Smuggler's Copter und dann quasi Turn 3 schon direkt loslegen konnte, irgendwas zu spielen, das zu crewen, direkt anzugreifen, sich die Karten eben zurechtzulegen mit den starken Antworten, die eben Schwarz hat. Und Ich muss auch sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, Smuggler's Copter zu entbannen. Denn es ist schon, also sie war relativ schnell gebannt worden im damaligen Standard, in Kaladesh Aether Revolt Standard, weil es halt eben genau dieser Punkt ist. Sie machen halt Agro-Decks zu stark. Die Card-Selection, die du bekommst, und dieses halt, ja, jede Runde, wenn du keine fliegenden Blocker hast, eben da angreifen zu können. Es kann halt echt ein Problem werden. Auf der anderen Seite gibt's auch das Argument, dass man sagt, okay, wir wollen halt mehr verschiedene Decks belohnen. Meine große Befürchtung ist, es wird einfach in Absan Greasefang gepackt, als eine weitere Möglichkeit, eben Vehikel im Deck zu haben. Auf der anderen Seite halt eben, Karten abzuwerfen. Denn kennst du das Greasefang-Deck in Pioneer? Okay. Grob gesagt ist es ein Combo-Deck, was versucht, mit Greasefang, Akiba, Boss, ein Vehikel, meistens Parhelion 2, ein lächerlich großes Vehikel in den Friedhof zu legen, Greasefang auszuspielen, das zu reanimieren, weil es dann Haste bekommen hat, mit Greasefang zu crewen und dann anzugreifen. Und das kann halt eben, ähnlich wie lustigerweise Discover, dafür sorgen, dass man Turn 3 eben für 13 Schaden in der Luft angreift mit eben ein paar Helion. Und dann ist das Spiel meistens vorbei. Smuggler's Copter ist ein synergetisches Piece, das da drin, also was man auch zur Not reanimieren kann, um halt Karten zu ziehen, was auch noch die Combo ermöglicht, indem man halt, wenn man mit dem angegriffen hat oder geblockt hat, eine Karte abwerfen, ist eigentlich eine Downside. In Greasefang ist es eine Upside, weil du dann deinen Friedhof füllst, um die halt zu reanimieren. Und ja, es ist
Aber wird in dem Format nicht mit Graveyard Hate gespielt? Also ein Commander wird ja gefühlt jede dritte Runde irgendeinen Friedhof aus dem Spiel entfernt. Auch, okay.
Auf jeden Fall. Also im Sideboard spätestens muss man Graveyard Hate haben. Tatsächlich ist Absan Greasefang ist so die Hauptfarbkombination von dem Deck.
Ja.
Und da hast du halt so Dinger drin wie hier Witherbloom Command, wo du ein CMC 2 oder weniger Non-Land, Non-Creature kaputt machen kannst und sogar dich noch millen kannst. Also es gibt sehr gute Antworten. Busaiju Who Endures ist zum Beispiel auch so ein Ding, was in den Farbkombinationen gut gespielt wird. Und viele Leute regen sich über Greasefang auf. Ähnlich wie Discover habe ich so ein bisschen das Gefühl, man muss nur quasi richtig drum herum spielen und dann sind die Decks auch keine großen Probleme mehr. Aber Smuggler's Copter wird auf jeden Fall noch mal spannend. Ich erwarte so ein bisschen monofarbene Kreaturendecks, dass die das noch mal mit aufnehmen und halt gerade die Greasefangs dieser Welt. werden wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen schwieriger zu handeln mit diesem doch sehr schnellen Looter-Scooter hier. Dann haben wir noch einen letzten Bann in Pauper. Auch Pauper, eben 60-Karten-Format, wo nur Commons erlaubt sind. Da wurde Monastery Swift Spear in Commander Masters eben entbannt, beziehungsweise nicht entbannt, sondern erstmal ins Format introduced, woraufhin eben Mono-Red sehr stark geworden ist. Zu Pauper, wir haben Pauper typisch, weil Gavin Verhey Teil des Pauper-Format-Panels ist, was, glaube ich, neben dem Commander-Rules-Committee das einzige außerhalb von Wizards of the Coast quasi Rat ist, der über ein Format quasi bestimmt, was gebannt wird und was nicht. Und es gibt einen sehr ausführlichen Artikel. Man bezieht sich hauptsächlich auf sowas wie Goblin Tomb Raider, was Mono-Red-Decks eben nochmal stärker gemacht hat. Ein Einmanner 1-2, der plus 1 bis 0 und Haste bekommt, sobald man ein Artefakt kontrolliert. Die roten Decks spielen sowieso mit Electric Synthesizer und den Artefakt-Lands schon echt genug Artefakte, um den halt eben zu aktivieren. Und man versucht halt Mono-Red so ein bisschen die Geschwindigkeit rauszunehmen. Aber auch dazu gibt's ein fabelhaftes Video von Gavin Verhey auf seinem YouTube-Kanal, Good Morning Magic. Also schaut da gerne mal rein, wenn euch das da interessiert. Ich weiß nicht, hast du mit Pauper Erfahrungen in der Vergangenheit schon gemacht?
Also ich kann dir sagen, Robin, ich habe damals T2 gespielt, also Standard, glaube ich.
Ja.
Und das habe ich gespielt, bis das erste Zendikar-Set rauskam. Also meine Competitive-Erfahrung ist schon ziemlich alt. Und parallel habe ich halt Legacy gezockt. Und irgendwann kam der Moment, wo ich gesagt habe, so Magic ist nichts mehr für mich, das passt nicht mehr in mein Leben rein. Mhm. Und mit dem Dominaria-Set, was 2018, glaube ich, rauskam, habe ich wieder angefangen mit Magic. Und da habe ich nur noch Commander gespielt. Und als ich da wieder angefangen habe, habe ich mir nur gedacht, Alter, wo kommen diese ganzen Formate her? was natürlich eine richtig coole Sache ist. So kann natürlich jeder das zocken, worauf er Bock hat. Aber ich komme auch gar nicht hinterher, die ganzen Formate mal auszutesten. Weil das Verrückte ist ja, in Paper gibt's andere Formate, in Arena gibt's andere Formate. Und da habe ich auch, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr so richtig den Überblick. Verstehe. Wobei Pauper eine Sache ist, die mein Bruder immer gerne in unserer Playgroup forcieren möchte und sagt, ja, lass doch mal Pauper-Decks bauen und so weiter. Aber so richtig hat sich das bei uns im Freundeskreis noch nicht durchgesetzt.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich war letzte oder vorletzte Woche war ich auf einem Berliner Pauper-Turnier. Und die Pauper-Community ist großartig, weil sie halt wirklich rein aus Leidenschaft quasi dieses Format hochhalten. halt auch, dass Gavin Burr hier einfach so ein Pauper-Fan ist und dann in diesem Format-Panel eben drin ist, ist halt echt eine gute Geschichte. Weil, also wenn man sich allein den Artikel anguckt, warum diese Pauper-Bannings eben drin waren und was sie diskutiert haben, was nicht, das ist 10-mal so ausführlich wie für alle anderen Formate. Und es macht wirklich Spaß. Es ist ein sehr accessible Format, dadurch, dass halt alle Commons super günstig sind, bis auf wenige Ausnahmen. Aber ich kann es wirklich nur raten. Und ich würde auch sagen, dass das Mono-Red-Deck, zumindest was ich bisher so beobachtet habe in Pauper, ja, auch wirklich ein Problem war, beziehungsweise zu schnell war, zu stark war. Und Pauper allgemein in letzter Zeit sehr schnell geworden ist, was, glaube ich, nicht jedem gefällt. Und da bewusst dran zu gehen und zu sagen, wir nehmen ein bisschen die Geschwindigkeit raus, ist, glaube ich, eine ganz, ganz feine Sache.
Also generell finde ich den Monastery Swift Spear ist ja eh generell in vielen Formaten eine gespielte Karte, ja, ne? Also ich glaube,
Mono Red Stable wird
ja, definitiv, aber gefühlt in jedem Format, oder?
Ja.
Also ein Commander auch auf jeden Fall, Modern, soweit ich weiß. Also das ist schon, aber ich finde sie auch extrem cool, um ehrlich zu sein.
Total, total. Es ist halt eine sehr einfache Kreatur, ein sehr einfaches Design und funktioniert halt mit Burn so gut wie keine andere Karte, dank Prowess halt eben. Aber ja, ich würde sagen, soweit erstmal zu der BNR-Ankündigung. Die Frage natürlich an euch, wie findet ihr die Banned and Restricted-Ankündigung, die da kommt? Habt ihr euch mehr erhofft? Habt ihr euch weniger erhofft? Seid ihr ein bisschen sad, das, die eine oder andere Karte gehen zu lassen? Oder hättet ihr euch sogar noch mehr gewünscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit einem nägelnagelneuen Magic the Gathering-Format. Du hast das ja eben lustigerweise gesagt. Es gibt so viele Formate in Magic. Und Wizards of the Coast sagt, es reicht noch nicht. Wir haben ein neues Magic Arena-Format namens Timeless. Und der Bierdeckel-Pitch von Timeless wäre wahrscheinlich ein Vintage auf Arena. Das heißt, alle Karten, die auf Magic Arena sind, das heißt auch alle Enchanting Tales oder alle Strixhaven Masterpiece-Karten oder diese Bonus-Sheet-Karten, all diese Karten aus der Geschichte von Magic, wo ja auch echt ein paar richtig starke Dinger dabei sind, wie halt eben Demonic Tutor, Channel und so weiter und so fort, die sind quasi legal in diesem Format. Es werden auch in Zukunft keine Karten in diesem Format gebannt, sondern restricted. Und da kommt eben auch nochmal die Parallele zu Vintage eben rüber, dass man eben sagt, man versucht das Format gesund zu halten dadurch, dass eben keine Karten rausgenommen werden, sie werden nur auf eins limitiert. Was sagst du zu dem Ansatz? Ich weiß, Commander hat natürlich jetzt so, da macht Restricten jetzt nicht so viel Sinn, dadurch, dass es ja sowieso ein One-Off-Format ist. Aber glaubst du, dass das eine ganz gute Möglichkeit sein könnte, ein Format fair zu halten?
Ja, definitiv. Also mir gefällt das Timeless-Format übrigens sehr, auch wenn ich eben gesagt habe, es gibt zu viele Formate und ich weiß gar nicht, wann ich die alle zocken soll. Mir gefällt es ziemlich gut, weil mir der Ansatz gefällt, zu sagen, alle Karten, die Magic zu bieten hat in einem Kartenpool, sind für den Deckbau verfügbar. Das gefällt mir sehr gut. Und Restricted ist auch eine gute Sache, um zu sagen, die Karten sind enorm stark und ja, aber du hast sie gesammelt und deshalb wollen wir dich jetzt nicht bestrafen dafür, dass du ein Playset hast oder möglicherweise zwei, weil du zwei Decks hast. Und ja, und deshalb werden sie nur restricted und du kannst sie trotzdem noch. Wir sind jetzt gerade in Arena, da macht das wahrscheinlich mit dem Tauschen gerade nicht so viel Sinn, aber du kannst trotzdem immer noch mit deinen Lieblingskarten spielen, wenn du es möchtest. Ja. Und sie werden dir nicht aus deinem Deck rausgenommen. Und das finde ich eine gute Sache, weil ich kenne den Frust sehr gut noch, wenn du Lieblingskarten hattest und dann wird gesagt, so, nee, tut mir leid, in diesem Format gibt's diese Karte leider nicht, du kannst damit nicht spielen. Und das finde ich schade einfach. Und dieser Ansatz gefällt mir echt sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich mag diesen Aspekt eben so ein bisschen zu sagen, okay, go nuts, so, habt einfach Spaß mit den Karten, die so super broken sind. Denn es war schon ein bisschen enttäuschend, als Strixhaven angekündigt worden sind. Und ich habe damals noch mehr Arena gespielt, als ich es heute tue. Und war auch ein großer Fan von Historic, weil es sich so angefühlt hat wie eine Art ja, Modern oder Pioneer in Arena. Und war dann ein bisschen enttäuscht, als dann zum Beispiel sowas wie Path to Exile oder Swords to Plunder, ich weiß gerade nicht mehr, welche Karte das war, in Strixhaven quasi angekündigt worden ist, aber schon von vorhinein gebannt worden ist aus ja, Format-Health-Gründen. Wahrscheinlich der richtige Call, einfach nur zu sagen, okay, wir haben gerne starke Kreaturen und nicht allzu starke Antworten in unserem Format, damit man Kreaturendecks gut spielen kann. Aber irgendwo fehlt dann eben dieser Ansatz zu sagen, okay, ich will mit meinen Karten, die ich im Draft ja spielen kann, du kannst ja die ganzen Broken-Karten im Draft, wenn du sie im Booster geöffnet hast, ohne Probleme spielen. Mhm. Aber wo sind dann die ja, Constructed-Äquivalente dazu? Und im Endeffekt ist es eine ganz nette Sache, weil ich auch immer noch finde, dass halt Magic Arena so ein bisschen das Problem hat, man kann nicht allzu viel machen, außer halt eben ja die bestehenden Formate spielen und hat, glaube ich, dadurch, dass man halt eben in Historic Brawl gleiche, ja, nicht gleiche Bannlisten, aber schon ähnliche Archetypen hat. Dazu kommen halt eben noch die Digital Exclusive Karten auf Arena, die mir zum Beispiel Historic auch madig gemacht haben. Mhm. Jetzt so ein Format zu haben, das halt eben das wieder priorisiert, alle Karten spielen zu können, das macht auf jeden Fall meiner Meinung nach Sinn. Und es gibt halt noch mal ein bisschen Abwechslung. Man kann halt neue Kombos ausprobieren, die auch dann nicht gebannt werden. Man kann halt diese Lucky, Crazy Turn-One-Kills oder sowas mal ausprobieren, ob man die irgendwie hinschafft. Und eben, wenn das einen stört, kann man immer noch auf die alten Formate gehen, die ja unverändert bleiben von diesem neuen Format. Und
ja, definitiv. Also ich finde immer so einen Abstecher in so High-Power-Formate ziemlich interessant, weil es deine Spielweise und Denkweise auf jeden Fall immer verändert oder verbessert oder in einer gewissen Form inspiriert. Ja. Und deshalb gefällt es mir gut, dass man so etwas auf Arena jetzt natürlich machen kann. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass ich kein Arena zocke und nicht so den Zugang dazu habe. Und das ist leider so eine Sache. Deshalb habe ich wahrscheinlich auch mit dem Format wieder keine Berührungspunkte.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber gerade wo ich über die digitalen Karten gesprochen habe, die werden hier auch legal sein. Aber es gab ja rebalanced Tabletop-Karten, zum Beispiel der Teferi Time Reveler wurde quasi für Arena in Alchemy und Historic rebalanced und funktioniert nicht mehr so wie seine Papiervariante. In Timeless sind es die Tabletop-Printings, die dann zählen. Also man kann also alle Karten, die man in Paper quasi spielt, die da die Funktion haben, die sind in Timeless genauso. Nur wenn es halt eine Karte gibt, wie ich glaube, der Symmetry Mage ist eine Arena oder Alchemy Exclusive Karte. Die sind auch legal und die werden aber dann quasi, wenn die irgendwann mal angepasst werden, in der aktuellsten digitalen Version verfügbar sein. Und quasi, wie gesagt, alle Karten, die man auf Arena sammeln kann, sind in diesem Format legal und kann man mindestens einmal spielen, dadurch, dass nichts gebannt werden soll. Ich bin wirklich gespannt, wann es ein Punkt kommt, wo sie an dieser Regel auch wieder rütteln müssen. Ich denke nur an sowas wie Loros, was ja selbst im Vintage gebannt werden musste, weil halt eine Restriktion nicht so viel Sinn macht bei einer Karte, die du nur einmal im Sideboard spielst. Aber ja, glaubst du, dass dieses Format ja wirklich Erfolg haben kann auf Arena? Oder glaubst du, das ist zu nischig? Da werden die Leute sich eher an dem bisher Bestehenden irgendwie beteiligen.
Boah, es ist schwierig. Ich glaube, also ich kann ein bisschen aus meiner Erfahrung sprechen mit Historic Brawl, was ich gerade damit so für mich vergleichen kann, weil da auch sämtliche alte Karten oder Karten aus Arena gespielt werden können, die aktuell nicht standardlegal sind zum Beispiel. Und meine Schwierigkeit in dem Format ist einfach, dass mir die Wildcards fehlen, um an diese Karten ranzukommen. Ja. Also ich glaube, wenn du Timeless wirklich auf einem High-Power spielen willst, wie sie es auch angekündigt haben, was es sein soll, nämlich ein High-Power-Format, dann brauchst du auch ein hohes Involvement in dem Spiel selber, um auch an diese Karten ranzukommen. Und ich glaube, das ist dann das, wo viele auch in Arena nicht den Zugang zu haben, wenn sie ihre Wildcards jetzt auch noch für ein weiteres Format investieren müssen, da an Karten ranzukommen. Das sehe ich noch als Gefahr. Wobei ich interessant finde, dass man, so wie ich dich verstanden habe, Alchemy-Karten mit alten Karten kombinieren kann. Also es gibt ja, soweit ich weiß, diese Alchemy-Karten, die Karten conjuren können. Also nicht in Form eines Tokens erstellen, sondern als wirklich physische
Herbeizaubern.
Herbeizaubern, genau. Und diesen Aspekt finde ich schon sehr interessant und hatte mir auch immer schon mal Gedanken gemacht, ist das nicht irgendwie eine Möglichkeit, auch in Commander oder in Paper so etwas zu machen? Aber es ist tatsächlich eine Sache, die, glaube ich, exklusiv digital auch nur funktionieren kann. Und ich glaube, da so ein wirklich so ein Eternal-Format zu haben, wo auch solche Karten dann andere Kombos wieder ermöglichen können, wird sehr interessant sein. Ja. Hat aber, wie ich eben schon sagte, glaube ich, eine sehr hohe Schwelle, um da auch wirklich gut mitzumachen.
Absolut. Also ich bin vor allen Dingen gespannt, inwieweit sich das Format jetzt unterscheiden würde zu Historic, weil das ist so ein bisschen was glaube ich, ein ganz großer Kritikpunkt ist bei dem Vergleich Explorer und halt eben Historic, weil da viele Decks sich halt überschneiden. Es gibt ein Nykthos Ramp Deck in Grün in Explorer und Historic. Es gibt ein Rakdos Midrange Deck halt eben in Historic und Explorer. Einmal quasi mit den Broken Herr der Ringe Karten, einmal ohne die Herr der Ringe Karten, aber mit Shieldred. Und das ist halt, wo man eine Same-Same hat. Und ich glaube, Timeless hat auf jeden Fall die Möglichkeit, ein eigenes, individuelle Identität zu formen. Aber ja, ich bin gespannt, ob das Kartendesign das halt auch hergibt. Wenn, ja. Das Ganze wird übrigens launchen am 12. Dezember, also gar nicht mehr so lang weg. Zusammen mit dem Arena-Version von Khans of Tarkir, wo ja die Fetchlands drin sein werden. Das heißt, mit Fetchlands, ein High-Power-Format, da können sich auf jeden Fall einige freuen. Wobei natürlich das auch in Historic legal sein wird. Also das ist jetzt kein Timeless-exklusives Feature, aber das war so ein bisschen die Herangehensweise, wo man gesagt hat, okay, wir kriegen die Fetchlands jetzt auf Arena, dann lass uns doch auch mal ein bisschen am Power-Level hochschrauben. Und es wird verfügbar sein ab dem 12. Dezember mit einem Best-of-One und Best-of-Three Queue, sowohl in Ranked als auch Unranked. Also wie man auch immer da spielen möchte, ob mit Aufstieg auf der Ladder oder nicht, kann man sich da gerne ausprobieren. Ich bin wirklich gespannt. Das alte Arena-Problem bleibt, dass die Ökonomie einfach nicht besonders gut ist. Ich habe das auch jetzt wieder letztens gemerkt, wo ich es nochmal installiert habe und dann gemerkt habe, okay, für mein Lieblingsdeck brauche ich 12 Rares. Oh, wie kriege ich die jetzt am besten? Ja, ich rip anscheinend einfach mal ein paar Booster und guck mal, was da rumkommt. Und es war ein Pain. Und ich bin gespannt, ob das auch dieses Format zurückhält. Oder ob man sagt, hey, die Booster oder die Karten, die broken sind, die ich in dem Deck spielen will, die habe ich sowieso auf meinem Arena-Account, die konnte ich nur bisher nicht quasi spielen. Jetzt habe ich einen Grund dafür. Mal schauen. Aber wie seht ihr denn Timeless? Ist das eine sinnvolle Ergänzung oder sagt ihr ein weiteres Format, was mich nicht interessiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und ich würde mich da freuen, eure Einschätzung zu hören. Gerade von den Leuten, die auch mehr Arena spielen als ich. Denn das ist ja auch kein Geheimnis, dass ich nicht viel Arena spiele. Deswegen gerne in die Kommentare, ob ihr euch da mehr Abwechslung in den Formaten wünscht. Und damit würde ich sagen, springen wir zum nächsten Thema. Und zwar haben wir den Tobi von Elder Demon Highlander da. Du bist Commander-Experte, würde ich dich jetzt einfach mal hochtrabend benennen. Und da sind wir hier gerade im Dezember 2023. Das heißt, es wäre ja ganz optimal, ein bisschen über das Jahr zu recappen, wie sich denn das Commander-Format verändert hat in der Zeit. Ganz kurz gesagt, wie würdest du sagen, hat sich Commander in diesem Jahr verändert? In eine positive Richtung oder eher in eine negative Richtung?
Also ich würde generell sagen, erstmal in eine positive Richtung. Da mir nicht so viele Shitstorms aufgefallen sind gegenüber Wizard of the Coast, was das Commander-Format angeht. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Zeiten, da kam dann das erste Secret Lair raus mit den Karten von Walking Dead. Ja. Und da war natürlich ein großer Aufschrei. Ja, die Karten müssen in Commander gebannt sein, unser Format, bla bla bla. Mhm. Die Leute sind gefühlt auf die Straße gegangen, um ihren Shitstorm loswerden zu wollen. Und dieses Jahr empfand ich es als relativ ruhig. Und ich glaube, die Leute haben sich eher gefreut über Neuerungen, die erschienen sind. Also wir hatten zum Beispiel dieses Jahr eben schon erwähnt, den einen Ring, der ganz besonders war in diesem Jahr als Highlight. So, wer wird den einen Ring ziehen? Wo wird der gezogen? Ja. Und so weiter. Und es gab viele positive Sachen, die Leute erfreut haben. Und ich glaube, eine gute Sache war, dass wir im letzten Jahr schon mit einer Storyline angefangen haben, die sich mal wieder über 4 Sets oder wenn wir Aftermath hinzuziehen, 4,5 Sets erschreckt hat und das natürlich dieses Jahr damit gestartet hat mit dem Set des Krieges der Phyrexianer in Dominaria. Und ich glaube, das hat schon war schon ein ziemlich guter Einstieg generell für Magic. Jetzt nicht speziell nur für Commander. Aber ich muss sagen, ziemlich viele gute Commander sind in diesem Jahr rausgekommen. Also viele Commander, die gespielt werden. Gerade auch Herr der Ringe hat viel in der Commander-Meta veranstaltet. Und ich denke auch zum Positiven, auch wenn man Orkish Bowmaster und den einen Ring vielleicht in dem einen oder anderen Format gebannt gesehen hätte am liebsten, war das schon eine gute Entwicklung.
Ja, es ist auf jeden Fall spannend, wie viel Commander-Stuff rauskam. Ja. Also die reinen Set-Commander-Decks, also gerade so alles, was halt zu Booster-Sets dazukommt, waren in diesem Jahr 17 individuelle neue Decks. Und dazu kommen dann noch die 5 Decks von Commander Masters. Wir haben noch die Doctor Who-Sachen noch dabei gehabt. Wir haben 3 Secret Lair-Exklusive oder 2 Secret Lair-Exklusive Commander-Decks gehabt, die quasi, ich glaube, 10 Karten waren es im individuellen Art quasi gebracht haben. Und allgemein hat man so das Gefühl, gerade ich als jemand, der nicht so viel Commander spielt, natürlich spiele ich Commander, aber nicht so exzessiv und so viel, dass es wirklich, wirklich, wirklich viel ist für einen Commander-Fan, der das Format kontinuierlich mitnehmen möchte, quasi da on top zu bleiben. Oder ist es, würdest du sagen, es ist an einem Punkt angekommen, wo es zu viel ist, oder würdest du sagen, dass sich das jetzt quasi schon fast wieder ausgestreckt hat, im Sinne von, jetzt gewöhnen wir uns quasi schon dran?
Nein, auf gar keinen Fall. Also das ist der einzige negative Aspekt, der geblieben ist, dass die Anzahl an Commander einfach unglaublich viel ist. Also es gibt ein Short-Video vom Ormus von MagicBlocks.de, der hat ein Short-Video gemacht, wo er gesagt hat, hier, ich weiß nicht mehr genau, wie es ging, es ist auch schon relativ alt. Und da hat er dann gefühlt gesagt, so, ja, ihr könnt jetzt ja mal zufällig screenshotten und gucken, welchen Commander ihr habt. Und hat dann ein Short-Video gemacht, wo jeder Frame ein anderer Commander war.
Ja.
Und er hat dann, glaube ich, alle Commander geschafft, die bis zu diesem Zeitpunkt erschienen sind. Und es hat gerade mal in ein Short-Video gepasst. Und dann war sein Abschlusssatz so nach dem Motto, ja, und das Jahr ist noch nicht zu Ende und es kommt noch mehr. Und das ist immens natürlich, ne? Da auch zu filtern, welcher Commander passt jetzt für mich und wo baue ich jetzt ein Deck. Das ist natürlich enorm, enorm schwierig.
Ja, total. Und ich will auch sagen, dass halt Commander profitiert natürlich unfassbar davon, dass man alle Releases auch ignorieren kann in gewisser Weise. Ja. Also man hat in den meisten Sachen hat man keine Must-Haves. Du kannst auch mit Precons von Zendikar Rising und irgendwie Kamigawa Neon Dynasty bis in alle Ewigkeit spielen. Da wird sich jetzt keine Meta dran entwickeln, wo man sagt, da musst du jetzt mit ranziehen. Auf der anderen Seite, wenn man halt einigermaßen ein Franchise ist in Magic und wir sind ja üblicherweise gar nicht so jetzt bei Radio Ravnica, nicht so Commander-fokussiert. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir einfach jede Woche über Commander-Karten reden, weil es halt einfach so ein großer Part ist von dem Release-Schedule und halt auch jetzt zum Beispiel in Bezug auf Herr der Ringe, was, glaube ich, nochmal viele, viele Leute zurück in Magic gebracht hat und dann auch mit den Commander-Decks oder halt generell durch die ikonischen Legends halt auch zu Commander. Ist das halt auch was du beobachtest, dass jetzt mehr Herr der Ringe-Decks und mehr auch Universe Beyond-Decks eben dazukommen? Oder versuchst du immer noch quasi deine privaten Runden Magic intern zu halten?
Also Universe Beyond, muss ich sagen, ist eine Sache, die gar nicht in Commander angekommen ist. Also es gibt natürlich interessante Karten, die da mal veröffentlicht wurden. Und auch das Doctor Who-Set oder die 4 Doctor Who-Commander-Decks als solches fand ich alle ziemlich cool. Allerdings ist, glaube ich, Universe Beyond eine Sache, die ich als Flop bezeichnen würde für Wizard of the Coast. Ich weiß natürlich nicht, wie es ausschaut mit den Umsatzzahlen. Vielleicht ist das eine Sache, die gerade für Sammler interessant ist und nicht unbedingt für Spieler. Aber ich bin gerade auf EDH-Rack und gucke mir gerade an, was die Top-Commander sind. Des letzten Monats zum Beispiel. Und Universe Beyond siehst du sowieso eigentlich nie auf EDH-Rack. Aber
spannend.
Aber Herr der Ringe war ja gerade auch deine Frage. Und Herr der Ringe-Karten hast du echt viele, die dabei sind. Also eine super Karte ist zum Beispiel Sauron, The Dark Lord, also die Karte für insgesamt 6 Mana. Dann Aragorn, The Uniter ist natürlich dabei als beliebte Karte. Und ich weiß gerade nicht, wie sie auch noch weiter heißt. Aber es gibt noch eine, wo man mit den Nazguls zocken kann. die ist auch natürlich sehr beliebt.
Ja, ja, generell die Nazguls sind halt sehr beliebt, weil sie diese beliebte Regelung haben, you can have more than one copy of this. Also das ja auch in Commander eben gilt. Und ich glaube, man kann halt alle 9 spielen. Und die Preise sind nach wie vor auch wahnsinnig von diesen Nazguls. Dafür, dass sie uncommon sind.
Aber das ist, glaube ich, das passt, das zahlt perfekt auf die Commander-Spieler ein, die sich natürlich so ein bisschen auch mit ihrem Deck identifizieren wollen. Mhm. Und Herr der Ringe und Magic hatte, glaube ich, eine ziemlich hohe Schnittmenge, dass sie mit dem Herr-der-Ringe-Set enorm viel richtig gemacht haben. Und eine Sache möchte ich besonders hervorheben. Jetzt sind ja diese Gift-Bundles, glaube ich, rausgekommen, wenn ich den Namen richtig sage vom Produkt, wo immer diese 6 Showcase-Karten drin waren. Und
ja, die Szenenboxen heißt
die. Szenenboxen, ja genau, Szenenboxen. Und die sind, glaube ich, auch wieder so perfekt für Commander-Spieler konzipiert worden, weil du immer eine schöne Schlüsselkarte als legendäre Kreatur da drin hattest und dann 5 weitere Karten, die auf die Mechanik und auf dieses ganze Setting einzahlten, die zu dieser Karte passten. Aber ich fand das geil. Also ich muss sagen, wenn du jetzt zum Beispiel ein Aragorn- oder Galadriel-Fan bist, dann holst du dir diese Box, hast schon mal 6 Karten und kannst dann darum ein Commander-Deck bauen. Und im Endeffekt bist du gar nicht so weit weg von einem Precon-Deck, wo 10 Karten neu erfunden werden. Also da hast du jetzt 6 Karten, die neu erfunden wurden oder neu designt wurden. Und im Precon-Deck hast du ja 10 Karten. Ja. Aber so weit bist du davon gar nicht mehr entfernt. Und kannst halt sagen, so ja, ich habe hier 6 Signature-Karten drin und baue mir mein Deck da drum rum. Diese Art von Produkt habe ich, um ehrlich zu sein, gefeiert. Also das gefällt mir richtig gut. Und ich hoffe, dass wir Commander-Spieler noch zu anderen Sets solche Produktreihen oder solche Produkte wiederfinden werden.
Ja, ich muss auch sagen, abseits von den qualitativen Problemen, die Szenenboxen leider haben, mit dem Galadriel-Ding, wo das Artwork an sich halt so überbelichtet war auf manchen Karten, dass sie, wenn du sie einzeln betrachtet hast, konntest du quasi gar nicht erkennen, was abgeht. Abseits davon fand ich das Produkt allerdings ausbaufähig. Also ich habe es jetzt mittlerweile ausgepackt. Es ist auch noch ein Video in der Mache, wie ich das auspacke und so ein bisschen drüber rede. Aber ich glaube, wenn man das noch aufwerft, könnte man das auch halt erweitern um ikonische Momente mit Magic zum Beispiel. Also irgendwie The Brothers War wäre jetzt ein klassisches Beispiel, wo man halt nochmal Legendaries reinmacht von Urza und Mishra. Und das könnte ich mir schon vorstellen, weil es halt auch einen richtig schönen Sammelband-Modus fast schon hat, wenn man sich das so im Regal quasi hinstellt. Und halt, ne, wie gesagt, ich finde die Artkarten ein bisschen Panne, die da drin sind. Dieser Pappaufsteller ist auch leider nicht so hochqualitativ, wie ich ihn gerne hätte. Aber vom Konzept her ist es ja auch quasi eine Secret Lair Box im Laden sozusagen. Und auch Secret Lair ist natürlich ein Thema, was sich jetzt auch zunehmend halt auch an Commander-Spieler richtet. Meistens halt mit einzelnen Karten in dem Set. Diese Playset Secret Lairs, die sie am Anfang mal hatten von Lightning Bolt oder Serum Visions, die gibt's ja auch schon länger nicht mehr. Und ich glaube, es geht halt viel auch in Richtung halt Individualisierung, also auch mit mehr crazy Artworks und so weiter und so fort. Und ist das was dich grundsätzlich, sag ich mal, stört, wenn du quasi Karten auf der anderen Seite des Spielfeldes hast, von, sag ich mal, jemanden, den du jetzt nicht kennst, was kaum noch Ähnlichkeit mit einer traditionellen Magic-Karte hat?
Ich selber finde es eigentlich, ich mag Kunst und ich mag Artworks und fancy Sachen mag ich eigentlich sehr. Was mich beim Magic allerdings stört, ist, sobald ich nicht mehr erkennen kann, welche Karte das ist. Und das Gefühl hatte ich zum Beispiel bei, ich glaube, Phyrexia All Will Be One. Da gab es echt abgefahrene Bilder, wo in Schwarz-Weiß so ziemlich ich weiß gar nicht, wie das Threatment hieß.
Ja, ich will sagen Slick Oil, aber das war, glaube ich, exklusiv für Basic Lands. Genau. Ne?
Aber so ähnlich waren die Artworks aufgemacht, auch die du in den normalen Boostern ziehen konntest. Und da hatte ich selbst beim Booster öffnen schon das Gefühl, so, boah, was öffne ich jetzt hier? Ich kann zwei Karten nicht mehr voneinander unterscheiden, obwohl ich die Art und Weise der Artworks echt geil fand. Also das kann man gar nicht anders sagen. Auf einer Magic-Karte allerdings total unpassend. Und das ist ein Problem, was ich habe mit solchen Artworks. Obwohl ich eigentlich es ziemlich cool fand, als sie damals angefangen haben mit alternativen Bildern oder Extended Artworks und so weiter. Und mittlerweile freue ich mich gar nicht mehr, die in einem Booster zu ziehen. Und auch wenn ich auf Card Market zum Beispiel schaue, um mir Karten zu bestellen, dann war es damals immer so, dass wenn man eine besonderes Artwork hatte, dass man dann auch locker 5-6 Euro mehr bezahlen musste. Und heutzutage ist es so, ja, da kostet dann die Extended Art in Foil mit besonderem Artwork 1 Euro mehr. Ja. Und Und man bestellt sich die trotzdem nicht, weil man sich denkt, ja, nee, komm, so besonders ist es jetzt leider auch nicht mehr.
Ja, das ist, glaube ich, das Problem, ne? Das ist halt wirklich das Problem, dass man teilweise das Gefühl hat, diese Artworks sind so all over the place. Und gerade in Mischung mit Secret Lair Drops sind dann die Sachen, die du im Booster ziehst, gar nicht so ansprechend. Und ja, ich weiß nicht, ob man zu viel davon sieht oder zu wenig davon sieht, je nachdem, von welchem Aspekt das sieht. Also ich sag nur zum Beispiel die Mana Crypt, die jetzt in Lost Caverns of Ixalan drin ist, die ist schon irgendwie cool. Aber auch irgendwie schade, dass man sie nicht so häufig in normalen Produkten sieht, sondern weil sie halt so super special sein soll und super selten sein soll in den verschiedenen Farbvarianten. Auf der anderen Seite hast du aber Uncommons im Borderless-Treatment mit dem Dinosaurier-Artwork, wo ich mich fast schon ärgere, dass ich halt, dass das meine Borderless-Karte aus dem Booster ist. Und das ist halt dann so ein bisschen diese Diskrepanz zwischen ja diesen Special-Geschichten und dass es halt zu viele Versionen davon gibt. Und andere TCGs, ich glaube halt, das One Piece TCG macht das sehr gut, Flesh and Blood halt eben auch, aber auch Lorcana zum Beispiel, haben halt rein das Premium-Treatment mit den Enchanted-Foils, die halt super selten sind, wo du sofort merkst, es ist eine besondere Karte, weil sie halt komplett anders aussieht und du hast halt nicht in jedem dritten Slot eine Karte, die so aussieht und das macht's dann halt eben besonders so. Und
das ist ja auch das, was du als Spieler möchtest, ne? Du hast zum Beispiel die Mana Crypt gezogen und beim nächsten Spielerabend mit deinen Jungs haust du die aufs Spielfeld und alle denken so, boah, krass, was hast du denn da liegen und so weiter, ne?
Ja, total.
Aber wenn alles eben halt so aussieht, dann bemerkt auch keiner mehr, dass du da eine Mana Crypt liegen hast. Und dann wird's halt doof, oder? Ne? Dann
ist es damit schade.
Ja.
Genau, und schade könnte man wahrscheinlich auch, oder würden einige anderen auch sagen, zum Thema Commander Masters, was ein nicht unkontroverses Set war, will ich sagen, aber vielleicht sogar einen positiven Effekt overall hatte in Commander. Also es war relativ teuer, als es halt online ging. Es war noch teurer als das Double Masters davor, was historischerweise das teuerste Magic-Set bisher war. Wie hast du Commander Masters wahrgenommen? War es overall ein positives Feedback zur oder eine positives Ergänzung zu Commander? Oder würdest du sagen, da haben sie es ein bisschen verspielt und wollten zu viel mit einem zu hohen Preis?
Ja, definitiv. Das Letzte, was du gesagt hast. Das Problem, was sie hatten mit dem Set, war, glaube ich, dass sie die Erwartungen enorm hochgesteckt haben. Also sie haben zuerst Commander-Decks angekündigt mit Eldrazi, also ein colorless Commander-Precon-Deck. Dann ein Five-Color-Commander-Deck mit den Slivern. Und dann gab es ja noch ein Verzauberungsdeck und ein Planeswalker-Deck sozusagen.
Ja.
Und das waren alles Decks von Decktypen, die Commander-Spieler gerne spielen. Also Sliver ist natürlich für sämtliche Sammler damals immer eine gute Sache gewesen. Aber auch Colorless-Commander-Decks sind immer was Besonderes, was du nicht einfach so als Magic-Spieler auch bauen kannst. Weil ein Colorless-Deck super schwierig ist aufzubauen, weil du einmal einen geeigneten Commander finden musstest und dann auch noch eine unglaublich schwierige Mana-Base hattest. Und dann hatten sie das Versprechen halt hier, du kriegst mit Commander Masters Precon-Decks, die genau diesen Decktypen entsprechen. Und dann waren sie einfach unglaublich teuer und haben dann doch nicht das geboten, was viele erwartet haben. Wobei natürlich das Argument im Raum steht, Wizard hat nie versprochen, dass der Kartenvalue entsprechend hoch sein muss, obwohl die Decks so teuer sind, was ein bisschen doof ist natürlich, das als Argument nachher vorzubringen, weil eigentlich logisch ist für jeden, wenn ein Produkt teuer ist, dann muss da auch mehr drin sein eigentlich.
Absolut.
Und dennoch wurden viele enttäuscht in dem Sinne. Das war eine doofe Sache. Ich glaube aber, dass Wizard aus solchen Fehlern lernt, so wie ich sie einschätze. Also wenn man so die vergangenen Fehler sich anschaut, finde ich, dass sie eigentlich immer aus Fehlern gelernt haben. Also ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass das Walking Dead Secret Lair ja auch so ein kontroverses Thema war. Und dann kam ja die Universes Within-Karten, glaube ich, nennen die sich, die dann in Set-Boostern zumindest zu ziehen sind. Und so lernen sie eigentlich immer aus den Kontroversen. Und ich glaube, so einen Fehler wie bei Commander Masters werden sie nicht nochmal machen. Wobei ich sagen muss, dass es trotzdem gute Decks waren. Also das ist halt trotzdem eine gute Sache. Was ich immer als Argument vorgehalten hatte, war, das Commander Master Set, was du in den Boostern gezogen hast, waren halt immer nur Reprints. Und das, was in den Precon-Decks waren, ja auch neu konzipierte Karten drin, was für ein Master Set ja auch ungewöhnlich ist. Also sie haben ja nicht nur ein teures Produkt auf den Markt gestellt, sondern sie haben theoretisch ja auch einen neuen Wert dafür geboten. Aber ich glaube, sie haben halt einfach damit kalkuliert, dass sie eben halt sagen, hier, wir haben exklusive Commander-Karten und deshalb dürfen wir die Commander-Decks so teuer machen. Naja, gucken wir mal.
Ich glaube auch gegen, sag ich mal, Premium-Commander-Decks lässt sich auch gar nicht so viel sagen, weil sie auch, zumindest soweit, wie ich das mitbekommen habe, eben auch sehr gut auch die Secret Lair Commander Decks zum Beispiel verkauft haben. Und die haben sich ja auch ausgezeichnet als quasi Premium, nicht nur in, sag ich mal, der Kartenart, also welche Artworks drin sind, sondern eben auch in Kartenqualität. Und das ist was mir, glaube ich, bei den Commander Masters Commander Decks eben am meisten negativ aufgefallen ist, dass wir halt ein Sliver Deck haben, was leider den Fehler gemacht hat, Sliver Hive, glaube ich, war es, nicht im Deck zu haben. Generell die Landbase von diesen Decks ist halt, also Ich frage mich halt, ab welchem Preispunkt sind wir denn so weit, Shock und Fetchlands in so Precons zu haben? Ich weiß, es ist ein weiter Schritt, aber wenn die Leute halt, teilweise wurden die Decks ja verkauft für 80 plus Euro, Secret Lair Decks werden für 100 Euro verkauft und selbst da sind sie nicht drin. Ab welchem Punkt ist es so weit, dass wir auch Reprints von halt eben, höherwertigen Karten in diesen Produkten irgendwie erwarten können, weil halt, ne, Path of Ancestry ist halt eben nett, Rocktar Pit ist halt auch nett, aber wir müssen niemandem was vormachen, das sind auch die ersten Karten, die gecuttet werden, also an Ash Barons musst du in einem High-Value Commander-Deck, was ein Sliver-Deck sein sollte, halt eben nicht mehr spielen und dass sich dann halt so feige auf Taplands wieder zurückgeboten werden. Das sind einfach so Sachen, wo man sich irgendwie denkt, das ist einfach schade und unnötig. Also gerade das Commodore Guff Deck hat halt Tempel drin. Also Temple of Epiphany, Temple of Enlightenment, Temple of Triumph. Und das sind die ersten Sachen, die bei mir immer rausfliegen, wenn ich mir ein Precon nehme. Und wie gesagt, man bezahlt 80 Euro für ein Deck, wo viele Karten automatisch rausfliegen. Und meistens sind es halt eben die in den Ländern, wo man auch sagen könnte, da ist der universelle Anspruch, dass man da hochqualitative Länder bekommt, fast schon am höchsten. Und dass sie da gerade eben daneben greifen, finde ich halt unfassbar schade. Und der Höhepunkt war definitiv die Precons von Commander Masters.
Definitiv. Ich glaube, dass wir in Precon-Decks niemals Fetchlands oder Shocklands finden werden. Also da würde ich fast meine Hand für ins Feuer legen. Ich glaube allerdings, dass Wizard of the Coast die Aufgabe hat, das mal zu kommunizieren. Also sie sollten einfach mal hingehen und sagen, ey, hört mal zu, in Precon-Decks werdet ihr solche Karten einfach niemals bekommen. Ja. Und die Forderung ist ja auch immer, dass die Battleborn-Lands rein sollen.
Ja, absolut.
Weil sie halt für Multiplayer auch konzipiert wurden und dann in solchen Decks nicht reinkommen. Und da finde ich auch, dass sie mal eine Stellungnahme dazu machen sollten, weil ich sagen würde auch, das ist eigentlich das perfekte Produkt, um diese Karten zu verkaufen. Und weil auch selbst in einem Draft-Display macht sie ja eigentlich keinen Sinn, wenn du 1-gegen-1 danach zockst. Ja. Also eigentlich sind Precon-Decks, die gerade dafür ausgerichtet sind, dass ganze Playgroups sich immer eine Sammelbestellung machen, prädestiniert dafür, diese Battleborn-Lands mal reinzupacken. Und absolut, da sollten sie einfach mal eine Stellungnahme machen, um die Erwartungshaltung einfach klar zu definieren. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute von Wizard of the Coast ihre Erwartungen oder die Erwartungshaltung immer sehr vage und offen halten, damit die Leute immer im Vorhinein sich Sachen erspinnen können und ihre Erwartungen hochhalten, um dann natürlich auch, wenn solche Decks announced werden, sie die einfach per se schon mal vorbestellen. Und so wie bei Commander Masters zum Beispiel, da wurden diese Decks angekündigt, man wusste, welche Types da veröffentlicht werden, weil die Kartonagen veröffentlicht wurden. Und alle Leute haben ja schon spekuliert und waren sich zu 120% sicher, da sind jetzt Fetchlands drin oder da müssen Shocklands mal rein. Und ich glaube, das ist so ein vielleicht ein versteckter verstecktes Kaufsargument.
Total und absolut. Also diese Zurückhalten von Informationen aus Werbegründen, das haben wir allein da gesehen, als vor ein oder zwei Jahren oder auch drei Jahren mittlerweile die unverbindliche Preisempfehlung des MSRP eben wegrationalisiert wurde, um damals mit der Argumentation, wir wollen den Läden nicht vorschreiben, für wie viel sie das verkaufen wollen. Und das hat halt zum Resultat, dass du teilweise bei, keine Ahnung, Games Island oder anderen Online-Häusern Sachen für teilweise 20 Euro weniger als beim Local Game Store kaufen kannst. Dadurch, dass es halt keine Preisbindung mehr gibt und ein Laden, der sagt, okay, ich verkaufe 500 Boosterboxen von einem Set, der kann natürlich auch mit einer Euro Gewinnmarge überleben, während ein Laden, der halt lokal Miete zahlen muss, Strom zahlen muss, allem drum und dran, einen Spielplatz dann auch bietet für Magic-Spieler, der muss natürlich ein bisschen mehr verdienen pro Boosterbox. So. Und das ist halt, also ich bin da kein großer Fan von diesem Wegfall von einem MSRP. Und will halt auch sagen, gäbe es ein MSRP zu den Commander Master, Commander Decks, dann gäbe es auch, glaube ich, diesen Aufschrei deutlich lauter, beziehungsweise das wäre auch ein Mittel gewesen für Wizards of the Coast, um zu kommunizieren, hey, das ist übrigens keine Premium-Commander-Deck, das ist auf einem Level mit unseren üblichen Set-Commander-Decks und dementsprechend kostet das auch so viel, aber es war ja eben nicht so, es war ja die Erwartungshaltung da, weil es halt eben so viel gekostet hat. Und das ist halt, ja, Transparenz hat Magic nicht so unbedingt, gerade was halt Produkte irgendwie angeht. Und ich glaube, das ist einer der vielen Gründe von Commander Masters, die dem so ein bisschen auf die Nase gefallen sind. Also, ja, ich weiß nicht, hast du abschließend noch Gedanken zu Commander 2023? Hast du Pre-Cons, die dir gerade im Kopf bleiben, die sich vielleicht auch heute noch lohnen würden? Oder wenn Leute noch Weihnachtsgeschenke suchen für Commander-Freunde, welche könntest du denn da empfehlen? Fällt dir da gerade aus dem Stegreif irgendwas zu ein?
Also das hattest du eben schon erwähnt, das Commodore Guff Deck habe ich selber zum Geburtstag mal verschenkt.
Oh, sehr cool.
Das finde ich auch vom Spaßlevel das Beste aus Commander Masters, was ich auf jeden Fall immer noch verschenken würde.
Yeah.
Und dann, definitiv die Precon-Decks aus dem Herr-der-Ringe-Set. Auch wenn ich Universe Beyond natürlich jetzt nicht so toll fand, muss ich sagen, dass das Frodo- und Sam-Deck mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist dieses Jahr. Von den Precon-Decks neben Commander Masters. Und das ist auf jeden Fall auch ein schönes Produkt. Und sonst alle aus Phyrexia All Will Be One, die haben ja auch alle sehr gut gefallen. Ja, man sehr muss sagen, cool. bei Phyrexia All Will Be One waren das die nee, stimmt gar nicht, ich vertue mich gerade. Das war.
Du meinst March of the Machines wahrscheinlich.
March of the Machines, ja genau.
Ja.
Wo wir 5 Commander-Decks hatten mit Plane-Chase-Karten.
Oh und, ja, das ist großartig.
Das ist auf jeden Fall eine Sache, die sich, glaube ich, immer lohnen wird, das mal auszuprobieren. Ja,
definitiv. Und ich würde auch sagen, aus diesem Cycle ist auch mein Lieblingsdeck Lieblings-Precon nicht nur aus diesem Jahr, sondern allgemein das Zeta Jabari Esper Knights Deck, was mein Lieblings-Commander-Deck ist aktuell. Also es ist wirklich, krass. Ich mag den Tribal-Typ in Magic. Mhm. Ich finde halt, mehr Casual geht's fast nicht. Und Zeta Jabari macht dieses Deck halt echt sehr stark mit halt eben Karten wie hier Harkon, Stromgeist Scourge, den du dann, ich habe lebendig begraben drin, wo du drei Karten aus dem Deck rausfetchen kannst, in den Friedhof legen kannst und daraus dann Harkon spielen kannst und dann quasi ein gesamtes Friedhof wieder ausspielen kannst. Und ich finde das so strong. Mir macht das so viel Spaß zu spielen. Du hast nie dieses typische Kreaturendeck-Problem von wegen, du hast keine Karten mehr auf der Hand. Du hast irgendwie dein Pulver verschossen nach einem Boardwipe. Hier kannst du quasi einfach alles aus dem Friedhof wieder spielen, das reanimieren mit Zeta Jabari selbst. Und ja, das ist mein Lieblings-Commander-Deck auf jeden Fall. Ich mag auch andere Typen von Commander-Decks auf jeden Fall, aber als ich das bekommen hatte, das war tatsächlich Teil eines Promo-Pakets für Wizards of the Coast.
Ach, geil.
Vielen Dank an dieser Stelle. Aber das hat mich so krass gefreut. Und ja, es ist mein Lieblings-Deck und das könnte ich auch jedem empfehlen. Ich habe sowieso das Gefühl, Power-Level-mäßig geben sich die Decks auch gar nicht so viel. Also klar, die Starter-Commander-Decks sind noch mal etwas niedriger gehalten, das ist ganz klar. Aber ich meine, selbst, du hast ja eben Phyrexia All Will Be One noch mal erwähnt, selbst das Toxic-Deck Corrupting Influence von diesem Set, selbst das hat dafür gesorgt, nicht geupgradet aus nichts weiterem, dass es halt eine Runde Commander, die ich gespielt habe, komplett dominiert hat. Weil auf einmal waren alle Spieler auf 7 Poison und alle wurden unfassbar nervös diesem Deck gegenüber. Und es ist krass. Also es ist wirklich krass, diese verschiedenen Themen mal einfach auszuprobieren. Und deswegen schaut euch auch ruhig, auch wenn man jetzt sehr gehypt ist von Ixalan Commander Decks oder sowas, schaut euch auch immer die alten Commander Decks an, weil die sind meistens wieder in Stock, wenn sie irgendwann mal ausverkauft waren. Wie zum Beispiel auch Warhammer 40k Decks kriegt man jetzt in Hülle und Fülle, zumindest in Berlin in den Local Game Stores. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass die Herr der Ringe-Decks auch nochmal wiederkommen, weil die habe ich leider so ein bisschen verpasst und ich habe sehr Bock auf dieses Eowyn-Commander-Deck. Ich glaube, das könnte sehr viel Spaß machen.
Ah, okay.
Aber ja, das soweit zu unserer kleinen Retrospektive zu Commander 2023. Wie findet ihr das Commander-Format in diesem Jahr? Findet ihr, es hat sich zu sehr verändert? Hättet ihr euch einen oldschooligeren Ansatz, was die Precons angeht, gewünscht? Oder sagt ihr, war schon irgendwie alles ganz gut? Sie haben dazugelernt von den Fehlern des Jahres 2022 und haben nicht ganz so viele Fehler gemacht. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und mit Blick auf die Uhr würde ich auch schon sagen, sind wir am Ende von der Folge 221 geraten. An dieser Stelle hätten wir natürlich normalerweise unser Ask Us Anything, aber das verschieben wir mal auf nächste Woche. Wenn ihr da Fragen an uns habt, stellt sie gerne im Radio Ravnica Discord. Link dazu in der Videobeschreibung. Wenn ihr uns supporten wollt, dann abonniert doch bitte diesen YouTube-Kanal Gamebree. Schaut auch unbedingt bei Tobi vorbei, Elder Demon Highlander. Was für Projekte habt ihr denn so gerade in der Pipeline? Kannst du schon was verraten?
Aktuell wird das Staffelfinale von Underworld Championship produziert. Da ist es immer so, dass ich noch das ganze Videomaterial vorbereiten muss, bevor Steffen und ich dann das Ganze moderieren oder darauf reacten sozusagen. Und dann gehe ich auch contentmäßig so langsam auf das Ende des Jahres zu. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste morgen die ersten Spoiler zu Murder at Call of Manor rauskommen.
Oh wow, und, auch schon wieder.
Wie du weißt, Robin, wird dann auch morgen eine Decktech auf meinem Kanal erscheinen. Und das sind so die letzten beiden Videos, die ich noch geplant habe für dieses Jahr. Und dann geht das Ganze ja schon im nächsten Jahr schon super früh weiter mit
Radio Ravnica Remastered, genau.
mit Ravnica Remastered und Murder at Call of Manor im Februar schon. Und im Februar werden wir hoffentlich dann auch eine Gameplay-Folge dazu drehen. Also mit Winterpause ist nicht ganz so.
Ist nicht ganz einiges, so angesagt, einiges vor im Hause Elder Demon Highlander. Also schaut auf jeden Fall vorbei, wenn ihr auf Commander-Content sämtlicher Art, ob Decktext oder Gameplay steht. Guckt euch da gerne die Videos an. Sie sind sehr, sehr hochqualitativ und sehr, sehr zu empfehlen. Wir sind natürlich auch auf Social Media vertreten. Instagram und Twitter ist es bei mir. Du bist auch auf beidem vertreten, richtig?
Nein, Twitter haben wir abgeschaltet.
Ach so, Twitter wurde abgeschaltet, also hauptsächlich genau. Instagram.
Genau, Instagram kann man uns erreichen und YouTube.
Genau, dementsprechend auch alle Links zu deinen Kanälen in der Videobeschreibung. Am Ende natürlich nochmal vielen Dank an Holy für das Sponsoring an dieser Stelle und der Hinweis auf weareholy.com/radioravnica und den Codes Ravnica10 könnt ihr 10% mit Ravnica 5 5€ auf euren Ersteinkauf sparen. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns dabei indirekt. Das heißt, am Ende eures Einkaufs kommt ein schmaler Prozentsatz auf unser Konto und wir können uns davon eben neue Technik und die laufenden Kosten für Radio Ravnica bezahlen. Vielen, vielen Dank an Holy, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und natürlich ein persönliches Shoutout an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, wenn ihr uns auch da supporten wollt, patreon.com/gamery und namentlich zu erwähnen sei da BikerX, Buster Madison, Kobi Power, Cybertop, EasyReader24, General Götterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Cinnamon und Steffen H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen, vielen Dank an Tobi, dass du diese Woche ausgeholfen hast bei Radio Ravnica.
Sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung und hoffe, dass ich irgendwann nochmal von dir eingeladen werde.
Sehr, sehr gerne. Bis dahin, haut da rein und ciao.